Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie der rechtsextreme Brandanschlag von Solingen zum Thema in einem Gedicht wurde und wie die Mordserie des NSU in Gedichten aufgegriffen wurde, das ist unter anderem Thema in einem neuen Buch zur Literatur und Kunst im Einwanderungsland Deutschland. Die ganze Geschichte fasse ich an der Hand. So heißt dieses Buch und das ist gleich unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Was Menschen mit Migrationsgeschichten von sich erzählen und von Deutschland erzählen, in Romanen, in Gedichten, in Filmen und Bildern. Darum geht es in einem neuen Buch. Das Buch heißt »Die ganze Geschichte fasse ich an der Hand« mit dem Untertitel »Literatur und Kunst zur Einwanderung ins Nachkriegsdeutschland«. Die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Maha El-Hissi hat dieses Buch herausgegeben. Sie hören sie gelegentlich auch als Kritikerin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist sie im Studio. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Dieser Titel, die ganze Geschichte fasse ich an der Hand, das ist ein Zitat aus einem Gedicht. Was sagt dieser Titel für Sie und wo kommt er her?
Das ist ein Zitat von Aras Ören, ein Zitat aus der Berliner Trilogie. Das ist eine Gründungsschrift der türkischen Einwanderung ins Berliner Stadtviertel Kreuzberg. Und ich habe versucht, also zum einen ist ein Teil dieser Trilogie das sehr bekannte Poem »Was will Niyazi in der Naunienstraße«. Das war auch ein erster Erfolg eines türkischen Autors damals. Und ich habe versucht, so ein bisschen natürlich auf die Hand aufmerksam zu machen. Hand und Handwerk, das liegt ja nah beieinander. Es geht um das Handwerk, in dem, von dem in der Literatur erzählt wird, von langen Arbeitsschichten in Fabriken, im Nachkriegsdeutschland. Es geht aber natürlich auch um das Handwerk der Literatur, eben auch um den Wunsch, weiterzuschreiben und schriftstellerisch weiterhin tätig zu bleiben. Und die ganze Geschichte ist jetzt auch der Versuch, auf Literatur- und Kunstarchive aufmerksam zu machen, dass sie einen Beitrag leisten und womöglich auch historische Archive ergänzen. Deswegen auch das Zitat von Ören.
Und die ganze Geschichte, dachte ich auch, eben auch die Geschichte der Einwanderung mit hinzuzunehmen zur deutschen Nachkriegsgeschichte, die ja oft ausgeblendet bleibt, ne?
Richtig. Und dann dadurch auch auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Probleme der Arbeiterinnenklasse, Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands eben während der Nachkriegszeit. Das sind auch die Themen, die, wenn man literarische und künstlerische Werke auch mit einbezieht, da hat man eben ein viel größeres Bild dann und einen Blick auf die damalige Zeit.
Als Sie dieses Buch so konzipiert haben, Sie haben mir vorhin schon erzählt, das ist schon seit 3 Jahren, es war ein langer Arbeitsprozess. Was für ein Buch hatten Sie da im Sinn? Was für ein Buch wollten Sie machen?
Es ging darum, einen Blick auf die aus aktueller Sicht, aus der aktuellen Perspektive der Gegenwart, einen Blick auf die Zeit damals zu werfen. Das machen viele literarische Werke zurzeit auch. Und deswegen ging es auch darum, zu gucken, welche neuen Erkenntnisse ergeben sich, wenn wir jetzt auch wissenschaftlich auf diese Zeit zurückblicken. Ich muss auch sagen, eins meiner Anliegen war, diesen Begriff natürlich weiterhin zu problematisieren. Gastarbeit, der taucht jetzt nicht mehr im Titel des Buches auf. Trotzdem ist von diesem Begriff die Rede im Buch, um eben auf verschiedene Problematiken aufmerksam zu machen, beziehungsweise auf Themen aufmerksam zu machen, die verwischt werden, wenn man auf diesen Begriff besteht. Wie zum Beispiel Exil- und Fluchtgeschichten, Menschen, die vor Krieg und Gewalt nach Deutschland geflüchtet sind. Ich nenne hier nun Beispiel kurdische Minderheiten und in Deutschland dann pauschal als Gastarbeiterinnen bezeichnet wurden, dann gingen die Geschichten über Krieg, Flucht, Traumata irgendwie verloren.
Also im Wesentlichen ein wissenschaftliches Buchprojekt, ein analytisches Projekt. Jetzt haben Sie Akademikerinnen und Akademiker gesucht als Autoren für diesen Band. Wie leicht oder wie schwer war es denn, die zu finden? Auch mit dem Hintergrund der Frage, wie ausgeprägt ist denn die Beschäftigung mit dem Thema an unseren Hochschulen?
Es ist zum Glück kein schmaler Band geworden.
Das stimmt.
Aber es hat sich einiges auch getan seit 15 Jahren. Auf jeden Fall mehr Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe einige AutorInnen auf Grundlage ihrer Forschung direkt angeschrieben und angefragt, ob sie einen Text schreiben möchten. Und ansonsten hat es eine Ausschreibung gegeben, die über wissenschaftliche Verteiler verschickt wurde, mit der Einladung, Vorschläge für Beiträge einzureichen. Und so ist es tatsächlich gelaufen. Das heißt, das Resultat ist eine Mischung aus beiden und das Verhältnis ist vielleicht sogar 1:1.
Ich würde gerne in zwei Texte aus dem Buch etwas genauer hineinschauen. Beispielhaft, übrigens Umfang, weil Sie es gerade angesprochen haben, 300 Seiten ungefähr hat der nicht schmale Band. Einer Ihrer Autoren ist Joseph Twist und der hat auch ein Literaturwissenschaftler, der hat einen Beitrag über antirassistische türkisch-deutsche Lyrik geschrieben und er unterscheidet da in der Geschichte dieser Lyrik drei Phasen. Die erste nennt er Literatur der Betroffenheit. Wann spielt diese Phase und was heißt das, Literatur der Betroffenheit?
Literatur der Betroffenheit ist tatsächlich der Titel eines Textes, den Rafik Shami und Franco Bionzi 1981 veröffentlicht haben unter Mitarbeit der beiden arabischen Autoren Suleyman Taufik und Yusuf Naum. Und das ist ein Text, der mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Sie eignen sich diesen Begriff an. Das Schreiben dieser Autoren wurde damals tatsächlich so rezipiert als ein Schreiben aus einer Geste des Betroffenseins.
Und damit auch abgewertet.
Mhm. Teilweise auch kritisiert. Und die Autoren eignen sich in dieser Schrift den Begriff an und versuchen auf ihre Probleme im Literaturbetrieb aufmerksam zu machen, welche Schwierigkeiten sie denn haben, hier überhaupt in Deutschland zu veröffentlichen, was denn während Lektoratsarbeiten alles passiert, wie sie mit der Sprache umgehen und versuchen eben über dieses kollaborative, solidarische, gemeinsame Schreiben einer Schrift zu zeigen, dass sie gar nicht so wenige sind und was sie denn alles initiieren und bewirken können. Das ist die erste Phase, die Joseph Twist dann in seinem Beitrag untersucht.
Und er benennt dann zwei weitere Phasen in eben dieser antirassistischen türkisch-deutschen Lyrik. Eine, die anschließende, heißt dann Poesie post Solingen, also nach dem rechtsextremen Brandanschlag von Solingen im Jahr 1993, bei dem 5 Menschen getötet wurden. Und die dritte Phase nennt er dann Poesie post NSU, also nach der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Wie wurden denn solche Anschläge, solche Morde in Gedichten aufgenommen? Das ist ja etwas, was man jetzt nicht a priori zusammenbringt.
Vielleicht kann man dazu sagen, dass Joseph Twist in diesem Beitrag auch hinterfragt, was die Rolle einer weißen Leserinnenschaft ist. Und in den Gedichten geht es tatsächlich sehr oft um weiße Adressatinnen. Man spricht zu einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, adressiert teilweise auch die deutsche Linke und fragt, warum sie im besten Fall bemitleidend, aber weniger solidarisch agiert beispielsweise. Und das wird in den Gedichten auf unterschiedliche Art und Weise verhandelt. Literatur oder Gedichte, Lyrik, Post-Solingen reagiert natürlich auf die Anschläge, die rassistischen Anschläge, die es vor allem nach dem Mauerfall vermehrt gegeben hat. Und es gibt so gegen Ende dieser Phase, zeichnet sich ab, das ist gerade die Zeit, wo der NSU-Prozess beginnt und dann zeichnet sich ab, dass die Lyrik sicherlich auch noch auf diesen Skandal reagieren wird und das tut sie auch.
Sie haben schon gesagt, dass Sie uns eins dieser Gedichte aus der Poesie Post-Solingen-Zeit vorlesen würden, nämlich Brennende Nächte von Nefel Kumart. Das würden wir jetzt gerne hören.
Rostock, Mölln, Solingen, Bielefeld. Die Nächte brennen im kalten Deutschland. Brot oder Wasser ist nicht das Problem. Sein oder nicht sein lautet nicht die Devise. Brennen oder nicht brennen ist die Frage heute Nacht.
Das ist dieses Gedicht von Nefel Kumart, Brennende Nächte. Da ist ja dieser Shakespeare-Bezug drin, ne? Mit nicht sein oder nicht sein, brennen oder nicht brennen. Wie verstehen Sie diese Bezugsnahme auf einen so Übernamen wie Shakespeare in so einem Gedicht bei diesem Thema?
Der Autor, also ihm geht es natürlich jetzt ganz buchstäblich ums Überleben. Es geht, und damit kommt er weg von den großen philosophischen Fragen, die mit Sein oder Nichtsein verhandelt werden, weg. Und man muss auch sagen, dass das eine manchmal auch eine ästhetische Strategie während der Zeit gewesen ist, dass man sich auf den Breitenkanon bezieht. Damit adressiert man ja ein Publikum, das gleich Anschluss finden kann. Und dann wird aber dieser Kanon oder werden bestimmte Sätze oder Verse überschrieben und so angeeignet oder so geändert, dass eben solche Momente festgehalten werden, wie eben gerade geht es darum, rassistische Brandanschläge gibt es gerade und es geht darum, überleben oder nicht überleben und zwar im ganz wörtlichen Sinn.
Mhm. Ihr Buch hat verschiedene Texte in sich natürlich von verschiedenen Autorinnen und Autoren. Es geht um verschiedene Einwanderungsgeschichten, auch um verschiedene Kunstformen. Und wenn wir noch kurz in einen anderen Text reinschauen, weil wir gerade auch über diese verschiedenen Etappen gesprochen haben in der türkisch-deutschen Lyrik. Sie haben auch einen Text in das Buch aufgenommen von Monika Riedel mit dem Titel Gastarbeiterie. Da geht es um die Arbeitsmigration aus Jugoslawien in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Gibt es in ähnlicher Weise auch so verschiedene Phasen dieser Literatur?
Die gibt es auf jeden Fall. Manchmal gibt es auch gewisse Überschneidungen, auch bei den Themen. Aber man sieht zum Beispiel, dass eine andere Entwicklung hier erkennbar wird. Das heißt, in diesem Beitrag von Riedel geht es am Anfang um jugoslawische ArbeiterInnen in den 60er und 70er Jahren. Aber dann geht ja das Schreiben in den 90er Jahren nach dem Ausbruch der Jugoslawienkriege weiter. Und das wird natürlich auch als Moment markiert, der sich auf das Schreiben auswirkt. Und es geht darum, wie wird das hier in Deutschland verhandelt von Minderheiten, die in Deutschland leben und reagiert damit natürlich auch auf Flucht nach Deutschland und die Suche nach einem Schutz hier in Deutschland. Und wie diese Minderheiten, die einen gemeinsamen Erinnerungsraum teilen, bestimmte Themen auf unterschiedliche Art und Weise verhandeln. Darum geht es in diesem Beitrag. Und ich glaube, das ist so der Schnitt, der hier auch natürlich eine andere Entwicklung zeigt und dann auch zeigt, warum der Begriff Gastarbeit problematisch wird. Weil nach den 90er Jahren kann man nicht nur von diesem Begriff sprechen.
Wie gesagt, es ist ein wissenschaftliches Buch. Es sind analytische Texte, die sich auch im Rahmen dieser akademischen Beschäftigung mit diesem Thema bewegen, auf andere Autoren Bezug nehmen, wie man das so macht eben in wissenschaftlichen Texten. Dann gibt es aber am Ende des Buches einen Text, der komplett rausfällt aus dieser Art von Texten, nämlich ein Gespräch mit der Journalistin und Buchautorin Shader Kurt über ihre Erfahrungen. Warum haben Sie denn diesen stilistisch so ganz anderen Text ans Ende des Buches gestellt?
Das war ein Vorschlag von Mark Hill. Er hat auch das Gespräch mit Shader Kurt geführt.
Das ist auch einer der Beiträge in dem Buch, ne?
Als Interviewpartner, genau, und hat das Gespräch hier im Kotti im Café Südblock gemeinsam mit Shader Kurt
geführt. Hier in Berlin ist das ein Ort in Kreuzberg, ne?
Hier in Berlin. Und ich möchte sagen, also es gibt zwei Autorinnen in diesem Sammelband, Ella Gesin und Jeanette Oholi, die sehr stark Anthologien bewerben und auch meinen, das ist eine Form des solidarischen Schreibens, aber auch immer da betonen, dass man ein bisschen in die Form intervenieren muss. Man muss ein bisschen eine andere Form zeigen. Und der Versuch mit diesem Interview, oder ich fand den Vorschlag auch deswegen ganz gut, weil man damit auch wissenschaftliche Texte ein wenig öffnet und nicht mehr im Elfenbeinturm bleibt, wenn man so will, und das Gespräch mit AutorInnen sucht, in dem Fall Shader Kurt. Shader Kurt erzählt auch von ihrer politischen Entwicklung, von Bildungsarbeit, äußert sich zum Begriff der Postmigration, äußert sich auch kritisch dazu. Und ich fand das jetzt eben als Öffnung am Ende des Buches auch nochmal gut, dass man das Gespräch sucht und damit eben Wissenschaft und das literarische Schreiben in Dialog miteinander bleiben.
Damit haben wir einige Themen und Texte in Ihrem Band angesprochen. Wir haben nicht gesprochen über die Texte über Filme, über bildende Kunst zum Beispiel. Das müssen Sie dann alles, können Sie alles selbst nachlesen in dem Buch. Die ganze Geschichte fasse ich an der Hand. Literatur und Kunst zur Einwanderung ins Nachkriegsdeutschland. Maha El-Hissi hat dieses Buch herausgegeben im Verbrecher Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer.
Die Revolte, das war lange Zeit ein Begriff und eine Praxis, den die Linke für sich besetzt hatte. In den letzten Jahren hat die neue Rechte die Revolte für sich zu besetzen versucht, also den Aufstand, den Widerstand gegen die Macht. Gestern gab es im Berliner Literaturhaus eine Gegenaktion dazu. Dort wurde ein Buch vorgestellt zum Thema Revolte von der Autorengruppe Föhn. die steht klar auf der linken Seite. Und die wollen vor allem das Lachen als Mittel der Revolte stark machen. Mein Kollege Gerd Brendel hat sich angehört, was die Föhn-Autoren da gestern auf die Bühne gebracht haben.
Ecke Tristezza.
Was für eine Traurigkeit.
Ecke Tristezza.
Was für eine Traurigkeit.
Quella mattina.
An diesem Morgen.
Schifosa la mattina.
Diesem schrecklichen Morgen.
L'odore del caffè.
Der Geruch von Kaffee.
Schifoso anche il caffè.
Schrecklich auch der Kaffee.
Ja, der Kaffee war auch schon mal besser heute Morgen. Und die Laune auch. Das muss an den Getränken gestern Abend gelegen haben. Im Literaturhaus Berlin, das zurzeit in einer umgebauten Fabriketage in Berlin-Moabit residiert. Angekündigt waren Aperol und Revolte. Und dann das. An der Bar nur Campari. Statt Aperol. Ich mag kein Campari, aber ich habe ein Herz für Revolten. Also große Erwartungen, ein 100 Seiten Taschenbuchformat zum Thema von dem Multimedia-Künstler Roland Schappert und Michael Ebmeier, Schriftsteller, Verfasser satirischer Kolumnen und unter anderem Co-Autor einer Monographie der letzten Außenministerin Annalena Baerbock.
Dieses Buch ist keine Anleitung zum Aufstand, sondern es versucht, Hintergründe auszuleuchten. Es ist ein Essay über Revolte als Haltung und Chance in einer Zeit, in der es uns bitter nötig scheint, über Revolte nachzudenken. Revolte als Ausweg und Abweg, Revolte als gute Idee und als Farce.
Ein bitter nötiges Nachdenken, weil
die Revolte, die stärker in den Schlagzeilen ist, die Revolte von rechts, die Revolte, die eine neue Autokratie anstrebt und sich gegen demokratische Ordnungen richtet.
Wer dann allerdings seminarreife Theorie in der Fabriketage hoch über der Spree erwartete, wurde enttäuscht. Stattdessen stand der Abend im Zeichen einer in den Grabenkämpfen der Gegenwart oft vernachlässigten Strategie.
Eines der wichtigsten Themen ist das Lachen der Revolte. In unserem Buch setzen wir uns tatsächlich dafür ein, das Lachen der Revolte auf diese spielerische und subversive Weise zurückzugewinnen. Wir haben es dann versucht, als Föhn hervorzurufen im Publikum.
Föhn. Das ist die laut Selbstbezeichnung in die Jahre gekommene Boygroup der Literatur, bestehend aus Eckmeier, dem Schriftstellerkollegen Florian Werner, Ingeborg Bachmann, Preisträger Tillmann Ramstedt.
Wenn ich Sie jetzt irgendwie mit Leonardo DiCaprio in Verbindung bringe,
ja, machen viele. Ja,
vor allen Dingen ich selber.
Und als musikalisches Rückgrat Bruno Franceschini am Keyboard.
Sieht so aus, wie er klingt vielleicht?
Er sieht so aus, wie er klingt. Alto und Franceschini.
Vor Traurigkeit, trotz fehlendem Aperol und trotz düsterer politischer Großwetterlage an diesem Abend keine Spur. Stattdessen altersweise Absagen an systemkonformen Schönheits- und Leistungswahn.
Die Anti-Age-Produkte von L'Oreal, der nächtliche Harndrang und der Haarausfall, die Haltungsschäden und die Halsstarrigkeit, die vertanen Chancen und die ungeile Zeit, das bekommt alles ihr. Aber nicht heute, nicht hier, werdet erstmal so alt wie wir.
Und anarchistische Seemannsträume.
Wir haben den Kapitän über Bord geworfen, weil er uns dumm kam.
Revolte als Haltung. Am Morgen danach muss die Meuterei auf offener See noch warten.
Ma la giornata va.
Aber der Tag geht weiter.
Sì, ma dove va?
Ja, aber wohin?
Aber ohne vorgeschriebene Zielrichtung, mit Zigarette im Nichtraucherbüro, ist dann immerhin schon mal ein Anfang gemacht.
La sigaretta è accesa.
Die Zigarette brennt.
Sì, ma per inerzia.
Ja, aber ich könnte jederzeit aufhören.
Kollektive Buchvorstellung gestern in Berlin des Buches Revolte von Roland Schappert und Michael Ebmeier im Karl-Auer Verlag ist das Buch erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schweizer Schriftsteller Philippe Jacotet, der hat sich sein ganzes Leben lang auch mit bildender Kunst beschäftigt. In seinem letzten Lebensjahr, als er schon 95 Jahre alt war, da hat Philippe Jacotet ein Band zusammengestellt mit Texten über Malerinnen und Maler. Und das sollen keine distanzierten Analysen sein, sondern Beschreibungen seiner Wahlverwandtschaft mit der bildenden Kunst. So sagt es jedenfalls der Waldstein Verlag, bei dem ist die deutsche Ausgabe dieses Buches erschienen. Und der Kritiker Helmut Böttiger hat den Band für uns gelesen. Guten Tag. Seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Wie geht man dann hinein in dieses Buch? Mit was für einem Bild oder Kunstwerk?
Ja, das Buch beginnt geradezu programmatisch mit der Tür von San Zeno in Verona. Und Jacotet beschreibt diese Tür wie eine Tür zum Sprechen über Kunst überhaupt, also auch als Eingang dieses Buches. Diese Tür besteht aus zwei Teilen, ein Meister aus dem 11. Jahrhundert und ein Meister aus dem 12. Jahrhundert. Und er vergleicht das, dass der aus dem 11. Jahrhundert, der wohnte dicht an der Quelle. Und der aus dem 12. Jahrhundert, der will durch seine Ornamente auf sich aufmerksam machen. Da merkt man schon einen großen Unterschied im Zugang zur Kunst.
Und das gehört zu diesem, wenn Sie sagen, der Text sei wie eine Tür zum Sprechen über Kunst überhaupt, dann diese Unterscheidung zwischen der Quelle und dem Glänzen, das gehört schon dazu, zu diesem Lernen, wie man über Kunst überhaupt sprechen kann in dem Buch?
Ja, er schreibt in verschiedenen Tönen und das Interessante ist, dass er völlig unaufdringlich und selbstverständlich spricht. Es ist ein Ton, wie wenn er an ein gerade geführtes Gespräch weiter anknüpft und etwas wieder aufnimmt im persönlichen Gespräch, also sehr kolloquial, manchmal aber auch dann sehr poetisch. Und er weist immer wieder auf einen neuen Aspekt hin, wie wenn er da anknüpft, wo er gerade eben aufgehört hat, bei einem ganz anderen Thema. Und es sind meist kurze Katalogtexte und Zeitungsartikel. Und das Schöne ist, es ist ein eher großformatiges Buch, dass da Reproduktionen der besprochenen Künstler beigegeben sind. Das hat also einen sehr kostbaren Anstrich, auch wenn die Texte eher so kurz und freundschaftlich sind. Es geht zum Teil um bekannte Maler, aber vor allem auch um spezielle Künstler aus dem regionalen Umfeld in Grignan in Südfrankreich und vor allem auch aus der französischen Schweiz, wo Jacotet herkommt.
Und wenn wir vielleicht erstmal bei den bekannten Malern bleiben, welche Namen sind das so? Mit wem hat er sich da so beschäftigt?
Ja, ihn interessieren eher die stillen, nicht so aufdringlichen, spektakulären Maler. Piero della De Francesca, Marc Chagall, Alberto Giacometti oder Giorgio Morandi. Also es geht ihm nicht so sehr um die Avantgarde. Er mag schon Landschaften, etwas Figürliches, aber er ist da überhaupt nicht dogmatisch. Manchmal sprengt die Avantgarde dann von der Seite auch mit hinein. Es geht vor allem um so Freunde und Wahlverwandte, deren Namen man zum Teil nicht so kennt. Zum Beispiel Charles Chenet, der wie er in Grignan wohnte in Südfrankreich. Und diese Felder und Himmel bei Charles Chenet, die beschreibt Jacotet wie in Hölderlins Hymnen, vergleicht sie damit eben gerade Feld, Himmel. Und Italo De Grandi ist auch einer, der in Südfrankreich bei ihm wohnte. Da konstatiert er, und das ist so eigentlich der Kern seines Zugangs zur Kunst, die Formen sind ruhig und fest. Das ist sehr zentral. Es geht also um die Malerei der Stille, einen Rückzug ohne jede Trägheit, sagt er. Es geht also um Wirkungen ohne oberflächliche Reize.
Weil Sie gerade Hölderlin erwähnen, Philippe Jacotet war ja auch der große Übersetzer Hölderlins ins Französische in der letzten Zeit. Dafür ist er auch ausgezeichnet worden. Wie ist das, welchen dieser Texte, Sie haben ein paar jetzt so angetippt, vielleicht können Sie uns einen nennen, den Sie nochmal besonders interessant fanden?
Ja, es gibt ein sehr schönes Feuilleton, das vollkommen wegführt von einer Kritik. Da hat er drei kurze Stücke, die er assoziativ nebeneinander bindet, wo man auf den ersten Blick gar nicht merkt, wie diese drei Texte zusammenhängen. Anlass ist eigentlich der Künstler René Aubergenois. Und in diesem kleinen Artikel, der in der Gazette de Lausanne 1968 erschienen ist, fängt er aber wo ganz anders an, nämlich bei der schönen romanischen Kirche des Klosters Romain-Mottier. Und er beschreibt diese Kirche in Romain-Mottier, die vollkommen selbstverständlich in einem Dorfkern liegt zwischen Läden und Brunnen. Und Dann kommt ein zweiter Teil, wo er kurz darauf zu sprechen kommt, ja, dass er eigentlich eine Kritik über René Auberjonois in einer Ausstellung in Martigny schreiben könnte, aber irgendwie hat der Redakteur ihn angerufen und jetzt ist die Ausstellung fast schon zu Ende. Dann kommen 2, 3 Sätze über diesen Auberjonois, wie toll der ist. Und dann kommt ein dritter Teil, der scheinbar auch nichts damit zu tun hat, nämlich ein Gebäude des avantgardistischen Architekten Le Corbusier. Und die Verbindung ist, dass es eben um etwas nicht so Aufdringliches, Spektakuläres geht. Und der letzte Satz, da kommt er wieder auf die Kirche in Romainmôtier zurück, weil die ist eben sehr berühmt, aber es gibt keine Andenkenläden, keine Souvenirläden, nichts. Und der letzte Satz heißt, neben einer Kirche wie in Romainmôtier ist ein Misthaufen stets schöner als ein Kunstladen.
Sehr schöner, rätselhafter Satz. Den nehmen wir mal schön als Ende für diese Besprechung des Buches Bonjour, Bonjour Monsieur Courbet, Künstler, Freund, Kunterbunt. Das Buch von Philippe Jacotet zur bildenden Kunst. Das wurde aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edel und Wolfgang Matz. Im Waldstein Verlag ist das erschienen mit knapp 200 Seiten. 34 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Ich heiße Francesco Mari, Italiener, 37 Jahre alt. Ich bin Softwareentwickler. Heute lese ich Die schreckliche deutsche Sprache von Mark Twain. Es ist ein Buch über die Erfahrung von Mark Twain, als er hier in Deutschland war und wollte die deutsche Sprache lernen. Und er hat sie so schwierig gefunden, dass er einen komischen Text darüber geschrieben hat. Und es gibt drin verschiedene Vorschläge, um die Sprache zu verbessern. Der erste Vorschlag ist, zuallererst würde ich auf den Dativ verzichten. Der Dativ ist nichts als dekorativer Umfug. Und außerdem weiß keiner, wie man da hineingeraten ist oder wie man dort je wieder herauskommt. Das ist super lustig und jeder sollte es lesen.
Francesco Mari empfiehlt allen Die schreckliche deutsche Sprache, das Buch von Mark Twain. Da gibt es eine zweisprachige Ausgabe mit der Übersetzung von Holger Hanowell als Taschenbuch für 7 Euro in der Reclams Universalbibliothek.
Neue Krimis.
Wenn Sie sich für die Sommerferien, die Sie womöglich bald haben, mit aufregendem Lesestoff versorgen wollen, dafür ist unsere Krimi-Bestenliste eine sehr gute Quelle. Auf Platz 5 steht da zum Beispiel ein neuer Kriminalroman von Davide Longo. Der spielt wieder in seiner Heimat, dem Piemont im Norden Italiens. Tobias Golis von der Krimi-Bestenlisten-Jury, der verrät Ihnen mehr zu diesem Roman.
Neue Krimis.
Davide Longo liebt es, in seinen Kriminalromanen tief auszuholen, vor allem in die Tiefen der Geschichte. In seinem jüngsten Roman Ländliches Requiem geht er zurück in das Jahr 1987. Kommissario Bramar trinkt praktisch ununterbrochen. Was nur die Leser des ersten Romans der Serie wissen und in diesem nur angedeutet wird, Bramars Frau und Tochter wurden vor nicht allzu langer Zeit von einem Serienmörder umgebracht. Sein Sidekick Ispettore Archidapane muss deshalb viel Kraft darauf verwenden, seinen verehrten, angeschlagenen Mentor aus Trattorien und Spelunken zu holen. Denn der ist trotz seines immensen Alkoholkonsums der jüngste und vor allem schlaueste Kommissario Capo Italiens. Der Fall, mit dem es die beiden zu tun bekommen, ist heikel, weil er in den höchsten Kreisen Turins spielt. Der Mann, dem da jemand in den Kopf geschossen hat und der deshalb im Koma liegt, ist einer der angesehensten Manager der Stadt, ein Freund der Arbeiter, ein großer Wohltäter. Als erste Spuren auf ein politisches Attentat verweisen, passt das daher den Polizeioberen ins Klassendenken. Doch Bramar, so betrunken er ist, stößt durch Mauern aus Schamgefühl, Rücksichtnahme und Vernebelung vor zu einem ganz anderen Motivkreis. Auch wenn der auf den ersten und den zweiten Blick nichts mit dem Mordanschlag zu tun hat. Der Manager im Koma, Delarue, teilte nämlich mit anderen Herren der Oberschicht ein übles Hobby, wenn man das so nennen darf. Sie betäubten minderjährige Jungs mit Chloroform, um sie dann nach Vorlagen des Künstlers Balthus in lasziven Posen zu arrangieren und zu fotografieren. Dabei ist 2 Jahre zuvor ein 11-jähriger Junge zu Tode gekommen. Alle patriarchale Fürsorge Delarues diente nur der Fassade und der Beschaffung weiterer Opfer. Die raffinierten Ablenkungsmanöver dieses Herrenclubs sind nichts gegen die Tricks, mit denen die Täter Motiv und Mittel ihres Anschlags auf den perversen Manager getarnt haben. Nur Bramar ist imstande, sie aufzuschlüsseln. Aber, so warnt der Autor vor jeder Überschätzung des Detektivischen, es ist die Welt, die sie weder pflegen noch verteidigen, nur begleiten. Wie ein Schäferhund die Herde, der sich aufspielt und wichtig nimmt, in Wirklichkeit aber nur da ist, um Befehle zu empfangen und sich vollregnen zu lassen. Für Sätze wie diese liebe ich Davide Longo.
Ländliches Requiem von Davide Longo. Der Roman wurde aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Kleiner und Felix Meyer. Im Rowohlt Verlag ist der erschienen mit ordentlich Umfang, 530 Seiten ungefähr, 26 Euro ist der Preis. Und das Buch steht neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste im Juli. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.